Eiserne Flöte Nummer 60, die hölzerne Armstütze. In Nanchians Kloster bewirtete einmal der Kochmönch den Gärtnermönch. Während sie aßen, hörten sie einen Vogel singen. Der Gärtnermönch klopfte mit dem Finger auf die hölzerne Armlehne, woraufhin der Vogel aufs Neue zu singen anhob. Der Mönch wiederholte das Klopfen, aber der Vogel sang nicht mehr. »Verstehst du?«, fragte der Mönch. »Nein«, antwortete der Mönch, »ich verstehe es nicht.« Da klopfte der andere zum dritten Mal auf die Armlehne. Setzt euch bequem hin, wenn ihr wollt. Also, die beiden treffen sich. Der Gärtnermönch ist beim Kochmönch. Das ist ganz praktisch, weil dann gibt es was zu essen. Weil der Kochmönch ja für die Küche zuständig ist und die Vorräte und die Kochutensilien unter Kontrolle hat. Und sie essen etwas und hören einen Vogel singen. Dann klopft der Gärtnermönch mit den Fingern auf die Armlehne und der Vogel fängt wieder an zu singen. Jetzt macht er es nochmal. Aber der Vogel singt nicht mehr. Das ist also seine kleine Demonstration. Und er fragt, verstehst du? Und der Kochmönch versteht es nicht. Und anstatt ihm das Ganze zu erklären, klopft er noch dreimal auf die Lehne. Wenn wir hier sitzen, hören wir auch öfters, viel mehr zumindest als da, wo ich wohne, die Vögel singen und ganz andere Vögel. Auch ohne, dass jemand mit dem Finger auf hölzerne Armlehnen klopft. Aber diese Geräusche, die Vögel, die es hier gibt, sind für mich ungewohnt. Und wenn es einen besonders ungewohnten oder besonders lauten Schrei gibt, stelle ich mir sofort die Frage, was ist da denn los? Wieso macht er jetzt so einen komischen Lärm? Als Geräusche ist vielleicht ein nächtlicher Jäger unterwegs, eine Katze, die sich irgendwie rumschleicht, muss deswegen ein Vogel Alarm geben. Ist das der Grund? Machen die Vögel das einfach so? Gibt es vielleicht Neststreitigkeiten um diese Jahreszeit ja durchaus möglich? Was ist da eigentlich los? Was bedeutet das? Es ist für uns sehr schwierig, nur zu lauschen. Raphael hat mal gesagt, beim Zen ging es darum, vom Sehen zum Schauen und vom Hören zum Lauschen zu kommen. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen? Schauen, lauschen bedeutet, dass das wahrnehmende Subjekt, das Ich, und das Objekt, was ich wahrnehme, was ich höre, schaue, und diese Tätigkeit eins werden. Das ist ein Zustand, den wir uns meistens wünschen, den zu erreichen, oder wenn wir ihn mal erlebt haben, dann berührt er uns sehr intensiv. Wenn wir draußen in der Natur stehen und einen Augenblick lang alle unsere Zwecke, alle unsere Gedanken, alle unsere Pläne vergessen haben und einfach nur ganz kurz vollständig erleben, was da gerade passiert. Und wenn wir vollkommen von diesem Vorgang des Wahrnehmens absorbiert sind, dann verschwinden wir für einen kurzen Zeitpunkt, für einen kurzen Zeitraum und sind nur noch erleben. Oder nur Vogelzwitschern. Oder nur ein Licht auf einem Baum angucken. Oder nur Blätter fallen sehen. Normalerweise sind diese Zustände, diese Zeiträume, während unser Erleben so ist, sehr kurz. Und sobald wir da wieder rausgefallen sind, haben wir eigentlich nur eine Erinnerung daran. Wir nehmen einfach, wenn wir aus diesem Zustand wieder rausfallen, wahr. Das war jetzt wirklich ein tiefes Gefühl. Was das tiefe Gefühl jetzt eigentlich ist, können wir gar nicht mehr beschreiben. In dem Moment, wo wir versuchen, es zu beschreiben, machen wir es wieder kaputt. Vielleicht denken wir dann in so einem Zustand, wenn uns ein Anblick besonders berührt, dass wir den jetzt fotografieren müssen, festzuhalten. Ich fotografiere ja gerne. Tatsächlich ist es so, dass Letzteres nicht funktioniert. Also natürlich kann man diesen Eindruck, diesen Geisteszustand nicht festhalten. Niemals. Auf der anderen Seite ist es so, wenn man anfängt zu fotografieren und die Welt mit einem fotografierenden Auge sieht oder einem fotobereiten Auge sieht, dann öffnet man sich ein bisschen diesem Wahrnehmen, dass das, was ich sehe, aus sich heraus vollkommen sein kann, dass ich da nichts hinzufügen muss. Also ich muss keine Fotos stellen, das ist ein bisschen weiter rechts, sondern ich sehe einfach Dinge und denke, oh. Und tatsächlich, obwohl ich das mit einem Foto nie festhalten kann, öffne ich mich ein bisschen dieser Erfahrung. Das heißt, das Foto zu machen ist letztlich vollkommen sinnlos, das braucht man gar nicht. Aber seinen Geist dafür zu öffnen, das ist hilfreich, könnte man sagen. Wenn wir so einen Zustand kurz erlebt haben, wie gesagt, können wir ihn gar nicht richtig beschreiben. Es ist vielmehr ein Erleben, etwas, bei dem wir gar nicht sagen können, wer es erlebt hat, als ein Geschehen, was wir jemand anders beschreiben können. Wenn ich versuche, das jemand anders zu erklären, ist das immer ein bisschen. Ist da zum Beispiel irgendwie so eine Schilderung. Ich sitze in der Sendo, ein Session, es gibt Mittagessen und beim Mittagessen fällt die Sonne auf mich. Ja, versucht es mal irgendjemand zu erklären, warum das irgendetwas Besonderes sein sollte. Ja, Sonne, toll. Ich gehe auch immer raus, wenn die Sonne scheint und esse mir manchmal draußen. Diese Erfahrung, dieses Gefühl kann man unmöglich jemand anders vermitteln. Außer vielleicht jemand, der sowas selbst mal erlebt hat. Wenn wir so etwas mal erlebt haben, versuchen wir es einzufangen. Weil wir hinterher feststellen, dass es ein Zustand war, in dem wir uns eins gefühlt haben. Tatsächlich ist das, was uns meistens antreibt, ohne dass es uns bewusst ist, dass wir eins sein wollen, dass wir uns eins fühlen wollen, dass wir uns nicht getrennt wahrnehmen wollen. Das ist den meisten Leuten nicht so klar, aber wir versuchen mit dem, was gerade ist, eins zu sein. Wir versuchen tatsächlich, uns selbst zu vergessen. Das heißt, die Grundlage all unseres egoistischen Handelns ist eigentlich die Grundlage des Egoismus loszuwerden. Also wenn wir zum Beispiel Musik machen, dann gibt es manchmal eine egoistische Motivation, dass man zeigen will, wie gut man Musik machen kann, wie fehlerfrei man was spielen kann, wie toll das klingt. Ich habe das gespielt. Das gibt es. Aber das funktioniert nicht so richtig. Wenn es denn passieren sollte, dass man so etwas mal gut hinkriegt, dann ist es schon sehr fraglich, ob die anderen das entsprechend schätzen. Und sogar wenn die anderen es entsprechend schätzen, was ist mit mir selbst? Glaube ich mir das selbst, dass ich das gemacht habe? Wie lange hält das vor? Macht es mich wirklich glücklich? Eigentlich eher nicht. Was mich glücklich macht, ist tatsächlich ein Moment des Selbstvergessens. Während unser ganzes Leben also davon gekennzeichnet ist, dass wir eigentlich immer glauben, es geht darum, etwas für mich zu bekommen, stellen wir in solchen kurzen Augenblicken fest, dass genau zu dem Zeitpunkt, wo das, worum mein ganzes Universum sich dreht, wegfällt, alles in Ordnung ist und nichts mehr hinzugefügt werden kann. So ein kurzer Augenblick, so kurz er ist und so unspektakulär er vielleicht auch ist durch nichts zu übertreffen. Da gibt es nicht mehr. Da gibt es auch nicht mehr die große Erleuchtung, das Buddha, dass man das für immer und alle Ewigkeit hat und dass man mit so einem Halblächeln immer in diesem Zustand verbleiben kann. Das ist unsere Vorstellung, dass da etwas anderes ist. Und das ist das, womit wir das Problem erzeugen. Wenn wir zulassen könnten, dass wir immer offen sind für diese Augenblicke und wenn wir nicht versuchen würden, sie festzuhalten, dann wäre alles, was uns begegnet, wirklich ein Geschenk. Geschenk auch so gemeint, ich muss mir das nicht verdienen. So zu denken, fällt uns schwer. Deswegen, weil wir keine Geschenke annehmen können, müssen wir uns das verdienen. Weil wir Dinge verdienen müssen, müssen wir hart dafür arbeiten. Wenn wir nicht hart für etwas arbeiten, dann sind wir es nicht wert, so etwas zu erleben. Diese ganze Buddha-Statuen-Darstellung hat genau dieses Problem. Das ist der Grund, warum Leute früher Buddha-Statuen angezündet haben, verbrannt haben. Weil die Statue des Buddha dazu führt, dass wir glauben, nicht ich, mit meinem alltäglichen Erleben, mit meinen alltäglichen Fähigkeiten, mit dem, was da ist, habe das Recht zu erleben, sondern ich muss mich erst langwierig transformieren. Und ich kann das auch nicht in meinem normalen Leben tun. Das geht nur im Sitzen. Nachdem ich Jahre und Jahre geübt habe, in einer ganz bestimmten formalen Haltung, mich in einer ganz bestimmten Art und Weise diszipliniert habe. Nur wenn ich all das mache, dann habe ich eine Chance, das irgendwann zu erleben. Eine Buddha-Statue ist eine eingefrorene Projektion in die Zukunft. Das ist quasi eine Hypothek auf meine Freiheit. Der Buddha ist das, was ich irgendwann mal in der Zukunft werden kann. Und nicht das, was jetzt genau in diesem Augenblick möglich ist. Das erste Koan im Mumonkan beginnt mit der Frage, ob ein Hund Buddha-Natur hat. Kennt ihr wahrscheinlich alle die Geschichte? Der Mönch fragt, hat ein Hund Buddha-Natur? Und Joshua antwortet, Mu. Wie man damit übt, mit diesem Koan, sei mal dahingestellt, das ist nebensächlich. Aber tatsächlich ist das die zentrale Frage im Zen. Hat ein Hund Buddha-Natur? Was ist Buddha-Natur? Im Mahayana-Buddhismus ist das vollkommen klar. Natürlich hat ein Hund Buddha-Natur. Vollkommen klar. Alles hat Buddha-Natur. Sogar Steine haben Buddha-Natur. Mineralien, Pflanzen, alles hat Buddha-Natur im Mahayana. Was ist damit gemeint, klassisch im Mahayana? Im Mahayana ist damit eigentlich gemeint, und so verstehen es zum Beispiel auch die Tibeter, wenn ihr mal Tibeter darüber reden hört, was Buddha-Natur ist, dann sagen sie, es ist eine Möglichkeit, eine Chance, ein Potenzial. Das heißt, in mir ist angelegt, dass ich ein Buddha werden kann. So wie in jedem kleinen Kind vielleicht angelegt ist, dass es ein Mozart werden kann, wenn es das Glück oder Pech hat, einen ehrgeizigen Alten zu haben, der es rund um die Uhr anhält, Tonleiter zu dreschen und zu üben und zu üben und zu üben. Das ist eine karmische Vorstellung von Buddha-Natur, immer noch. Das bedeutet, ich habe zwar das Potenzial, ich kann irgendwann ein Buddha werden, in einer fernen Zukunft, wenn ich lang genug geübt habe, wenn ich mir das verdient habe, wenn ich alle diese karmischen Dinge getan habe, wenn ich diese Ursachen und Wirkungen benutzt habe, Übung als Ursache, Befreiung als Wirkung, dann werde ich irgendwann ein Buddha sein können. Und das steht theoretisch auch dem Hund offen. Allerdings ist es für einen Hund etwas schwierig. Ein Hund kann normalerweise nach buddhistischer Lehre, weil er zur Welt der Tiere gehört, nicht das Erkenntnisvermögen aufbringen, um sich zu befreien. Das macht die Tierwelt aus. In der Tierwelt herrscht einfach Dumpfheit und zu viel Getriebenheit von Gier und Hass. Deswegen kann nach orthodoxer buddhistischer Lehre ein Hund in diesem Leben leider keine Befreiung finden. Wenn wir uns aus Zen-Sicht einen Hund angucken, denken wir immer, aber der Hund ist doch vollkommen im Samadhi, ist doch vollkommen frei. Ist der Hund nicht frei? Ist es nicht das, was wir suchen? Bankei wurde das mal gefragt, ob das nicht so wäre. Und er hat gesagt, das Problem eines Hundes ist, er kann Dinge, die für ihn selbst nachteilig sind, nicht vermeiden. Also ein Hund, der auf dem Tisch von Herrchen oder Frauchen ein Steak sieht und Herrchen und Frauchen ist gerade mal weg, schaut nicht hin oder ist etwas zu lange raus aus dem Zimmer, haps, ist das Stück Fleisch weg. Herrchen oder Frauchen in einer damaligen autoritären Hundeerziehung, die aber Hunden durchaus wahrscheinlich gemäß ist, werden natürlich hinterher den Hund verprügeln. Strafe muss sein, damit er oder sie das nicht wieder macht. So war es zumindest damals anscheinend in Japan. Was passiert beim nächsten Mal? Es liegt wieder ein Stück Fleisch auf dem Tisch. Herrchen, Frauchen ist wieder aus dem Raum, haps, und wieder weg. Das ist der Grund, aus Bankeis Sicht, warum das Dasein als Hund problematisch ist. Der Hund kann aus seinen Fehlern nicht lernen. Er wird bestraft, merkt, ouch, und macht es einfach wieder, weil er diese Verbindung nicht herstellen kann zwischen seinem aus buddhistischer Sicht unheilsamen Handeln, dass er seiner Gier nach dem Fleischstück nachgibt, und dem Prügeln. Das ist das Problem in der Tierwelt. Also deswegen muss orthodoxer Lehre, muss ein Hund mindestens einmal wiedergeboren werden. Es gibt Abkürzungen auch für Hunde. Es ist für Hunde und allgemein für Haustiere gut, wenn sie bei Menschen leben, weil sie durch ihr Zusammensein mit Menschen Erkenntnis sammeln können, intelligenter werden können und gutes Karma erwerben können. Zum Beispiel, wenn der Familienhund dann das Kind der Familie rettet oder die Familie beschützt. Insofern gibt es da in der buddhistischen Legende Beschleunigungsmöglichkeiten. Aber trotzdem ist es so, erstmal ist es als Hund schwer, wiedergeboren zu werden. Ein Hund hat Buddha-Natur, heißt, der hat irgendwann in irgendeiner fernen Zukunft das Potenzial, Befreiung zu erlangen. Buddha, schafft zu erlangen, Buddha zu sein. Aber nicht jetzt, nicht in diesem Augenblick und wahrscheinlich auch nicht innerhalb der nächsten 10 Tage. Diese Auffassung, was Buddha-Natur ist, betrifft natürlich nicht nur Hunde, sie betrifft auch Menschen. Wenn ich Buddha-Natur so auffasse, kann ich das so verstehen, dass ich das Potenzial habe, irgendwann ein Buddha zu werden. Irgendwann, wenn ich lang genug übe, werde ich dann ein Wesen wie der hier. Dann habe ich diese wunderbaren Locken, 32 Merkmale der Vollkommenheit. Und dann, in einer fernen Zukunft, bin ich befreit. Das führt darüber, über den Weg, dass ich im Mahayana ein Bodhisattva sein muss und 10 Stufen des Bodhisattva-Seins nacheinander abreißen muss, indem ich die 6 Paramitas, die 6 Vollkommenheit eines Bodhisattvas übe. So funktioniert das technisch. Im Zen, wenn gesagt wird, alles hat die Buddha-Natur, dann ist damit nicht ein Potenzial gemeint. Denn der Gedanke, dass es so ein Potenzial gibt, das sich entwickeln kann, bewegt sich immer noch im karmischen Rahmen. Bewegt sich immer noch in einem System von Ursache und Wirkung. Eine Übung erzeugt eine Wirkung, Befreiung, und das ist der Weg. Solange ich mich in so einem Ursache-Wirkungsmodell befinde, befinde ich mich auch in seinen Beschränkungen. Dann ist es auf keinen Fall möglich, so etwas wie plötzliche Befreiung zu erlangen. Warum nicht? Wenn ich an ein karmisches Modell glaube, dann ist das quasi eine Form von Bankkonto. Auf meinem Bankkonto habe ich so und so viel Miese, karmisch. Ein Großteil davon habe ich in diesem Leben verzapft. Einen weiteren Teil in meinem vorigen Leben. Man muss das nicht so kompliziert machen. Man kann einfach sagen, ich gucke mir an, was ich jetzt bin, was ich in der Vergangenheit alles in diesem Leben gemacht habe, wie ich mit meinem Geist umgegangen bin, die letzten Jahrzehnte, dann setze ich mich hin und gucke mal, was da auftaucht. Und wenn wir hier sitzen, wenn unser Geist die Kontrolle verliert, dann poppen diese Sachen aus der Vergangenheit auf. Sachen, an die ich seit Jahren nicht mehr gedacht habe, tauchen auf einmal auf. Wenn ich die dann sehe, denke ich manchmal, oha, das heißt, die waren die ganze Zeit da, eingefroren, im ewigen Eis. Wenn das Licht, das Feuer meiner Achtsamkeit, meiner Bewusstheit, das ewige Eis abschmilzt, dann kommt halt dieser Krams zum Vorschein. Sachen, die ich da vor Jahren oder Jahrzehnten angelegt habe. Und wenn ich mir dann klar mache, wie ich heute ja noch lebe, wie ich heute noch mit meinem Geist umgehe, dann kann mir natürlich Angst und Bange werden, was ich da alles an neuen Schichten einlagere. Und wenn ich diesem Modell folge, dann heißt es natürlich, ich muss das alles restlos beseitigen. Vorher ist keine Freiheit möglich. Ich muss mein karmisches Konto restlos abzahlen. Jeden Euro, jeden Cent, bis ich dann irgendwann auf die schwarze Null treffe. Die Befreiung. Das ist gemeint mit karmisches Modell. Problematisch daran ist, eine Befreiung dieser Form ist nutzlos. Denn sie ist bedingt. Diese Befreiung hängt davon ab, dass ich sie mir verdient habe. Sie ist von Ursache und Wirkung abhängig. Setze ich also wieder schlechte Ursachen, ist die Befreiung wieder weg. Warum sollte es interessant sein, so etwas nachzugehen? Warum würde man so etwas endgültig Befreiung nennen? Es ist einfach nur wieder ein Zustand, der kommt und vergeht. Die Befreiung, um die es im Zen geht, ist davon unabhängig. Und auch die Schriften im Pali-Kanon, obwohl sie sehr oft dieses karmische Modell benutzen, zeigen an anderer Stelle, dass das, worum es geht, das Nibbana im Pali-Kanon, dass das etwas ist, das nicht von irgendetwas anderem abhängen kann. Wenn es von irgendetwas anderem abhängt, dann ist es nicht die Befreiung. Dann ist es nur irgendetwas, was ich mir wie alle Dinge auf der Welt verdienen kann und wieder verlieren kann. Paradoxerweise ist es so, dass, obwohl alle buddhistischen Schulen eigentlich darauf beruhen, dass wir alle dieses karmische Modell benutzen. Wahrscheinlich deshalb, weil es für uns so eingängig ist. Zu akzeptieren, dass wir vielleicht Buddha sind, vollständig, ist für uns sehr schwer. Zu akzeptieren, dass wir uns Buddhaschaft verdienen müssen, ein bisschen hart arbeiten müssen, anklotzen, dann Geist disziplinieren, neue Skills lernen, neue Methoden lernen, das ist etwas, was sehr gut zu unserer normalen Art zu denken passt. Und deswegen ist es auch nichts Schlimmes, so zu arbeiten. Deswegen ist es auch überhaupt nichts Schlimmes zu sagen, ich übe Meditation, um meinen Geist zu beruhigen, damit es mir besser geht. Das ist ein vollkommen karmisch ausgerichtetes Denken und es wird nie, nie, nie zur Befreiung führen können. Auf keinen Fall. Keine Chance. Das führt nur dazu, dass man sich ewig im Kreis dreht. Also, das ist letztendlich nichts, was funktionieren kann. Das muss man sich von Zeit zu Zeit bewusst machen. Das macht aber nichts, denn während wir diesen Weg gehen, von dem ich gerade sagte, dass er nicht funktionieren kann, werden wir ganz homöopathisch daran herangeführt, dass dieser Weg nicht funktioniert. Und die Erkenntnis, dass es das nicht gibt, dass es diesen Weg zur Befreiung, wie wir uns den vorstellen, diesen systematischen Weg, dieses Lernen von Fähigkeiten, das den Geist disziplinieren, dass alle diese Dinge nicht dahin führen zu dem, was wir suchen, führt uns langsam oder schneller zu einem Scheitern dieser Bemühungen. Jedes Mal, wenn wir scheitern mit diesen unseren Bemühungen, öffnen wir uns ein Stück, geben ein ganz kleines bisschen die Vorstellung auf, dass wir die Welt kontrollieren könnten und dass wir die Welt kontrollieren müssten. Wenn wir den Anspruch aufgeben können, die Welt zu kontrollieren, dann kann es einfach passieren, dass jemand einmal auf eine Armstütze klopft und ein Vogel singt. Und noch dreimal klopft. Und er singt nochmal. Und noch dreimal klopft. Und er singt nicht mehr. Vielen Dank.